Podcast für Eltern und andere Erwachsene.
Wenn ihr euch nochmal die Ohren putzen müsst, dann jetzt.
jetzt kannst du die Begrüßung raushauen.
Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe von Kiefer, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald. Keine Angst, es kommt gleich noch eine Erklärung zu dem Bums.
Ja, wir haben ja auch gar nicht drei Anläufe gebraucht, nur um das jetzt zu machen.
Es ist der zweite Anlauf und nur, weil du beim ersten Anlauf noch verwirrter warst.
Nee, ich war gar nicht verwirrt, aber egal. Wir müssten es eigentlich noch ein drittes Mal machen, aber ist jetzt auch egal. Heute gucken wir einen ganz besonderen Film und zwar Kubo, der tapfere Samurai von Travis Knight von Studio Leica, von denen wir ja schon mal den Film Coraline besprochen haben. Und jetzt machen wir einen weiteren Film von diesem schönen Studio.
Ja, also das kann man auch nicht an... Also ich meine, wir sind halt einfach Studio Leica Stans, kann man das so sagen?
Ja.
So sagen das die Leute heute, ne?
Auf also es ist ja so, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, wahrscheinlich stimmt das nicht. Ich wollte gerade sagen, dass man entweder ist man Studio Aardman-Fan oder Studio Leica-Fan, aber ich glaube...
Was ist denn Aardman?
Aardman ist Wallace und Gromit und Chicken Run und so, die anderen Stop-Motion, das andere große Stop-Motion-Studio.
Die fühlen sich null gleich an die Filme, deswegen. Nur weil das Stop-Motion ist.
Und ich glaube aber, wenn man grundsätzlich ein Stop-Motion-Fan ist, dann mag man vielleicht sowieso einfach beides.
Ja klar, ja. Die sind ja auch beide gut. Also du kannst rein technisch gegen keinen davon
was. Ich wollte jetzt hier so ein Lager aufmachen, als wenn das so Ärzte, Toten Hosen in den 90ern
wären. Düsseldorf und Köln.
Ja, genau.
So. Ja, okay.
Aber ich glaube, das ist gar nicht der Fall.
Nee, ich glaube
auch nicht. Es ist völlig okay, beides zu mögen. Ja. Ich habe auch gar nichts gegen Studio Aardman. Möchte ich an der Stelle direkt mal sagen, die haben auch wunderschöne Filme gemacht.
Ja, die sind nicht so, generell die Filme sind nicht so meins, aber das liegt überhaupt nicht daran, dass das nicht schön wäre oder dass sie ihr Handwerk nicht verstehen würden. Das ist nur einfach eine andere Art von Film, ehrlicherweise. Die machen halt nicht diese Art von Storytelling, was Leica macht.
Ja, wobei, du hast ja Chicken Run zum Beispiel gar nicht gesehen.
Das stimmt. Und ich stelle mir unter dem Film Chicken Run eine krasse Story vor.
Das ist eigentlich wirklich ein Gefängnisausbruch, aber egal, wir schweifen ab.
Ja, gut.
In dem Film Kubo, der tapfere Samurai von 2016, geht es um einen Jungen, der ist so 10, 11 Jahre alt. Und der ist der Sohn von einer, ja, mächtigen Mondhexe. Ich glaube, so könnte man es am ehesten sagen. Die selber wiederum die Tochter vom Mondkönig ist. Und eines legendären Samurais. Sein Vater, der Samurai, ist gestorben, als sein Opa, der Mondkönig, ihm das Auge genommen hat, damit seine Mutter und er entkommen konnten. Und so verstecken die sich nun am Rande eines kleinen japanischen Dorfes. Und er kann immer nur bei Tag raus, weil ihn sonst sein Opa und die Schwestern seiner Mutter finden würden. Natürlich können wir uns jetzt schon denken, was dann eines Tages passiert. Kubo bleibt zu lange nach Sonnenuntergang raus, weil er an einem Laternenfest teilnehmen will, um mit seinem Vater zu sprechen, weil an diesem Laternenfest kann man mit den Geistern der Verstorbenen sprechen. Und deswegen finden seine Tanten ihn. Seine Mutter schafft es dann, ihn zu retten. Aber stirbt bei diesem Versuch. Sie schafft es, ihn quasi in Sicherheit zu bringen, indem sie Flügel in seinem Mantel aktiviert. Sie ist, wie gesagt, eine mächtige Mondhexe. Und er wacht dann in einer Schneelandschaft auf und ein Affe, der vorher ein kleiner Holztalisman von ihm war, jetzt aber ein ausgewachsener Affe, weckt ihn und fängt an, ihn zu beschützen. Und erklärt ihm halt die ganze Situation, was los ist, dass der Mondkönig ihn gefunden hat und sie ihn jetzt jagen und er die drei Artefakte finden muss, die helfen, dem Mondkönig zu besiegen. Das Schwert unzerbrechlich, die Rüstung undurchdringlich und der Helm unzerstörbar. Irgendwie so war es, ne?
Ich weiß es auch nicht
mehr. Eine Rüstung, ein Schwert und ein Helm. Die haben dann auch noch solche, die mit nachgestellten Attributen solche mystisch klingenden Namen. Auf der Reise dahin hilft ihnen auch noch ein kleiner Origami-Krieger von Hanzo, dem legendären Kämpfer seinem Vater. Denn er erschafft auch immer zum Geschichtenerzählen. Er hat ja kleine Origami-Figuren erschaffen, der ihnen den Weg zu den Artefakten weist.
Kubo hat die Figuren erschaffen, ja. Nicht Hanzo, nur um das kurz klarzustellen.
Ja, stimmt, das habe ich
missverständlich Kubo hat ausgedacht. Auch offensichtlich Magie. Er kann nämlich auch mit seiner
Shamisen
immer so kleine Geschichten erzählen und dabei die Origamis zum Leben erwecken. Und jetzt seit dem Tod seiner Mutter ist das offensichtlich auch nochmal krasser geworden. Also das merkt er jetzt auch, dass die Magie einfach größer geworden ist.
Unterwegs finden sie noch einen Samurai, der auch ein riesengroßer, so ein Dummkäfer ist. Oder wie heißt ein Nashornkäfer?
Nee, nicht das ein Dummkäfer. Ist ein Hirschkäfer.
Ja, nicht Nashorn? Nee, das stimmt, Hirschkäfer, du hast recht, klar. Der sich, weil er früher mal ein Krieger sein, also sagt, ein Krieger von Hanzo gewesen zu sein, schließt sich denen an.
Er hat aber all seine Erinnerungen verloren, genau. Deswegen weiß er nicht mehr so genau, aber er erinnert sich halt an Hanzo, deswegen geht er davon aus, dass das sein Meister war. Und er weiß, dass er ein Samurai ist, weil er eine Rüstung hat.
Sie folgen dem kleinen Papiersamurai zu den Artefakten, schaffen es auch, die alle zu holen. Dabei sind natürlich jedes Mal ist das mit krassen Gefahren verbunden. Sie treffen auch zweimal natürlich auf die Tanten, die sie dann jeweils überwinden. Und im allerletzten Kampf muss dann aber Kubo alleine, weil unterwegs sowohl der Monkey als auch Beetle, so wie die beiden seine Begleiter heißen, und auch der Papiersamurai sterben, muss er sich alleine seinem Opa stellen, tut das mit den drei ausgerüsteten Waffen, scheitert und legt dann die Rüstung und das Schwert ab, spannt die Bogensehne von seinem Vater, das Haar seiner Mutter und sein eigenes Haar auf seine Shamisen und erzählt seinem Opa eine Geschichte und schafft es so, ihn gar nicht zu besiegen, sondern ihn zu bekehren und aus ihm einen Menschen zu machen, der seine Erinnerung verliert. Alle Dorfbewohner erzählen dann dem ehemaligen Mondkönig, seinem Opa, die Geschichte, dass er ein guter Mensch sei und damit ist er dann auch einfach ein guter Mensch. Und damit endet der Film dann auch schon. Ich habe jetzt sehr viele Details weggelassen, weil das im Prinzip gar nicht so eine große Rolle spielt und wir vielleicht ja auf einzelne Sachen noch eingehen. Genau, weil über Details können wir ja nur, dass man jetzt so einen groben Handlungsbogen hat. Das ist schon ein Abenteuerfilm. Studio Leica, wir haben es ja schon am Anfang gesagt, ist so ein Stop-Motion-Animationsfilm. Allerdings, ich weiß gar nicht, ob Leica das immer macht oder spätestens seit dem Film mit digitalen Hintergründen.
Ja, und auch digitaler Überarbeitung. Also genau. Die Gesichter sind auch digital überarbeitet, aber es gibt sowas wie Leuchteffekte zum Beispiel. Aber das macht den Look gar nicht kaputt.
Tut ihm keinen Abbruch.
Wirklich nicht.
Wir haben beim letzten Mal bei Coraline schon gesagt, dass mir das Einzige, was mich an Leica manchmal stört, ist, dass es mir zu glatt aussieht und dass man dieses Grobe von Stop-Motion und so gerade Claymation nicht mehr so gut sieht. Das ist halt auch hier der Fall. Der Film sieht 1A gestriegelt aus, so richtig. Der sieht perfekt aus.
Allerdings finde ich das gar nicht, weil Leica setzt das ja gezielt ein. Also zum Beispiel sieht man der Kleidung sehr wohl an, dass das, das Originalfaser sind. Genau. Das heißt, die entscheiden sich auch dafür, was die digital nachbearbeiten und was nicht. Und dadurch sind manche, ich weiß, was du meinst, aber die Bewegungen sind perfekt zum Beispiel.
Naja, gut, gar nicht so sehr die Bewegungen, aber halt auch eben die
Gesichter
sind ja wirklich noch teilweise aus diesem, ist es nicht mehr so Lehm, aber so dieses Plastilin. Und ganz früher hast du manchmal halt noch so, du hast gesehen, wenn da jemand dran rumgedrückt hat und es nicht ganz perfekt war und sowas retuschieren die halt daraus. Und ich mag diese Unperfektheiten trotz allem. Ich weiß aber, warum die es in dem Film nicht gemacht haben. Auch gerade zu den Greenscreen-Hintergründen hätte es nicht gepasst. Die stören auch nicht, das soll gar kein Kritikpunkt sein. Ich wollte es nur sagen. Der Film ist wirklich, ich weiß nicht, wahrscheinlich der schönste Stop-Motion-Animationsfilm.
Ja, kann man so unterschreiben, glaube ich. Die Studio Leica versucht das ja selber auch immer noch wieder. Also die werden ja auch nur besser sozusagen. Aber trotzdem, der Film ist einfach so, so schön. Vor allem, weil er dieses, du hast es ja schon gesagt, Kubo kann halt Origami zum Leben erwecken. Und das ist natürlich eine total witzige Idee oder weiß ich nicht, wie man es sagen will. Ja, aber es ist halt so stimmig mit diesem Stop-Motion zusammen. Weil da Papier zum Leben erweckt wird in dem Film. In einem Film, wo Knetmasse, Papier und Dings zum Leben erweckt wird. Und deswegen funktioniert der auf optisch nochmal so extra gut. Ich habe mir den Film gewünscht, weil ich den fantastisch finde. Und ich glaube, du findest den auch fantastisch.
Ja.
Und ich habe jetzt überraschend viel Pink hier stehen. Pink in meinen Notizen heißt immer, dass ich nachher was kritisieren werde. Und ich war verwundert davon. Aber das wird alles noch kommen. Wollte ich nur schon mal vorab okay. so als kleinen Voraus.
Aber fangen wir doch erstmal mit großartigen Sachen an. Wir haben ja jetzt schon gesagt, Kubo noch.
Es bleibt übrigens auch ein großartiger Film.
Bevor das Abenteuer startet, Kubo verdient sich so den Lebensunterhalt von ihm und seiner Mutter, weil seiner Mutter geht sehr schlecht. Sie ist auch tagsüber quasi immer in einer Katatonie, aber sie ist sonst auch im Prinzip, sie vergisst Sachen und sie wird auch immer schwächer und man merkt, dass es ihr sichtlich schlecht geht. Deswegen geht er tagsüber in das Dorf, bei dem sie wohnen, und erzählt halt diese Geschichten. Er spielt dazu Shamisen, erzählt, und dann kommen magisch Origami-Figuren zum Leben und erleben Abenteuer. Er erzählt eigentlich, also wir sehen es nur einmal, aber es wird angedeutet, dass er quasi immer eigentlich die Geschichten des Abenteuers von seinem Vater Hanzo erzählt. Und was auch rauskommt, ist, dass er die Geschichte nie zu Ende erzählt. Eben weil er meistens so weit ausholt und so lange epische Abschweifungen bringt, dass irgendwann, wenn die Glocke klingelt und die Sonne untergeht, muss er halt nach Hause. Weil das hat er ja von seiner Mutter eingeschärft bekommen. Er darf nicht nach Sonnenuntergang da sein, sonst wird er gefunden. Und ich finde das ganz spannend, weil er weiß halt selber, klar ist das auch so ein bisschen so, oh, du erzählst nie Geschichte zu Ende. Aber wir sehen es ja, als er zu Hause ist, es ist auch nur die Geschichte, die ihm seine Mutter erzählt. Mhm. Und anscheinend kann die sie ihm auch nicht zu Ende erzählen, weil sie sich auch immer unterwegs verliert und sich dann nicht mehr erinnert.
Beziehungsweise später in der Geschichte merken wir auch, dass es geht ja um die Begegnung zwischen den Mondkönig und Hanzo und dass das ja vermutlich auch die Begegnung gewesen sein wird, wo halt dann diese Flucht passiert ist und das Auge genommen wurde und so weiter. Das heißt, es kann auch einfach sein, dass die Mutter das aus traumatischen Gründen nicht erzählen kann. Kubo das aber instinktiv auch irgendwo weiß, dass das jetzt die wichtigste Geschichte ist oder das Ende dieser Geschichte, wenn man das aussprechen würde, auch eine merkwürdige Art von Wirklichkeit passieren würde. Also es geht ja in dem Film viel um Geschichten erzählen und was aus einer Geschichte werden kann und wie man durch das Geschichten erzählen auch Erinnerungen weiter an Menschen erhält und sowas.
Ich finde aber in dem Fall eigentlich das Wichtigere, dass diese Abenteuer von Hanzo, die ja im Prinzip quasi auch später, es ist ja eine Kurzversion des Films, den wir sehen, das sind ja auch ein bisschen fast wieder die Abenteuer, die Kubo später erleben wird. Nicht ganz dieselben, in Kubos Geschichte gibt es ein feuerspeiendes Huhn, das sehen wir leider nicht
und später. Und einen riesigen, coolen Hai, den wir auch nicht sehen.
Aber er erlebt ja immer irgendwelche krassen Actionsequenzen. Hanzo kämpft gegen alle möglichen Sachen. Der Film endet ja aber sehr bedeutsamerweise überhaupt nicht auf einem Kampf. Ganz im Gegenteil. Kubo legt diese ganzen legendären Rüstungen und Waffen, die er den ganzen Film überlang gesucht hat, wirft er ab und lässt nochmal auf einen Versuch ankommen, das zu tun, was er viel besser kann als kämpfen, nämlich Geschichten erzählen. Und ich finde das auch total cool, weil gezeigt wird, dass es halt tatsächlich auch einfach ein wichtiger Skill. Der bedeutet auch sehr vielen Leuten sehr, sehr viel.
Ja, man sieht das ja an dem Fest, ne? Es kommen alle, also beziehungsweise in dem Dorf, sobald er in die Mitte geht, hellen sich die Gesichter auf und alle rennen dahin und es wird immer wieder deutlich auch gemacht, dass es so generationenverbindend ist. Also dann steht da halt der Opa mit seiner Enkelin, die sind beide gleich aufgeregt sozusagen. Also die genau stehen am Rand und haben beide leuchtende Augen. Das ist ganz süß.
Ja, dann baut Kubo immer so auf und dann kommt nämlich auch, worauf Kerstin im Intro anspielen wollte, dann kommt sagt Kubo nämlich immer den Satz, wenn ihr blinzeln müsst, tut es jetzt.
Und dieser Satz kommt wirklich ganz am Anfang des Films, noch im Blackscreen, bevor die erste Szene kommt, kommt einfach, wenn ihr blinzeln müsst, dann tut es jetzt. Und das finde ich so wirkungsvoll, das ist wirklich wahnsinnig gut.
Weil dann ja auch eine Szene kommt, die gar nicht so sehr erzählt wird, wie seine Mutter mit ihm als Baby auf so einem Boot sitzt und es ist ein Riesensturm gerade.
Ja.
Und man ist direkt so, holy shit.
Das nächste, was er dann sagt, ist übrigens, also er sagt noch was und dann sagt er aber vor allem, wenn ihr wegseht oder rumzappelt oder sonst irgendwas macht, dann wird unser Held ganz gewiss umkommen. Und das wäre nämlich auch eine Sache, die ich mir pink angestrichen habe als Kritik. Das ist schon ganz schön. Also wir werden nachher nochmal drüber reden, für welche Kinder das ist. Aber das ist natürlich hart. Das ist eine harte Ansage an Kinder. Wenn ihr rumzappelt, euch bewegt, wegseht oder sonst was, dann stirbt unser Held. Und das ist ja aber auch diese Macht des Geschichtenerzählens. Ja. Dann ist man so tief drin.
Aber das ist gar nicht so sehr, in dem Fall ist es ja gar nicht so sehr die Macht des Geschichtenerzählens. Es ist total die Macht des Rezipienten. Wenn keiner zuhört, ist die Geschichte vom Helden egal. Ja. Das sagt das ja letzten Endes. Und klar, das ist viel zu hoch für Kinder.
Ja, klar. Aber es ist natürlich auch ein krasser rhetorischer Kniff vom Erzähler oder der Erzählerin. Und den Kinofilm so anfangen zu lassen, ist das finde ich, also fand ich gut. Einfach, das hat mich beim ersten Mal schon gepackt. Man ist einfach ab Sekunde eins drin. Und dann wird es ja nachher nochmal aufgegriffen und das funktioniert. Und am Ende ist es halt eine große Geschichte über das Geschichtenerzählen.
Aber trotzdem, obwohl der Film zum Schluss das Abenteuer und das Kämpfen und die Action so überwindet, ist es trotzdem ein ganz fantastischer Abenteuerfilm. Sogar zum Schluss dann noch mit der eigentlich coolen Lektion rausgeht. Ja, aber Kämpfen ist auch nicht alles. Action ist nicht alles.
Ja, und vor allem, er hätte am Ende das ja mit dem Kampf besiegen können. Und du sagst es schon, er besiegt das mit dem Geschichtenerzählen. Ich finde, er besiegt das nicht nur damit, sondern auch damit, dass er seine Menschlichkeit findet. Dass er zum Beispiel dem Großvater im Endeffekt ja auch vergibt und sagt, ja, nee, wir geben dir jetzt eine neue Geschichte, du kannst nochmal neu anfangen. Und das ist ja das, was der Großvater auch die ganze Zeit vermeiden will. Der will ja, dass er eben nicht mehr die Menschlichkeit hat. Und aus guten Gründen nimmt der Großvater ihm vorher auch schon alles. Also er will ihm ja nicht nur das Auge nehmen, damit er halt nicht mehr das Gute auf der Welt sehen kann und in die Seele der Menschen blicken kann, sondern er nimmt ihm ja auch ganz konkret einfach beide seine Elternteile, um ihn sozusagen so verstört zu hinterlassen, dass er einfach zu übernehmen ist. Und dann entscheidet sich aber Kubo, dass es immer noch irgendwas gibt, was da ist, wofür es sich dann auch irgendwo lohnt. Mir hat in dem Film übrigens die Musik auch besonders gut gefallen. Also ich meine, über das Optische könnten wir jetzt 10 Jahre reden, weil das so gut ist. Aber das vielleicht guckt es euch einfach an oder ein Trailer oder ein Bild oder sonst irgendwas. Aber mir hat auch die Musik sehr gut gefallen und wie die Musik auch zum Geschichtenerzählen benutzt wird. Also das kommt in einigen Szenen besonders gut hervor, wenn er halt mit der Musik Dinge zum Leben erweckt. Und das finde ich süß. Ich bin überhaupt gar kein Mensch, der auf Musik abfährt, aber in so Momenten kann sogar ich dann irgendwo Musik verstehen. Oder die, also ich meine, Musik fühlen kann ja jeder, aber dann ist das auch zugänglicher für mich.
Und ich finde auch tatsächlich, das ist ja häufig in Kinderfilmen ein bisschen schwierig mit, wenn dann irgendwelche Songs für diesen Film gemacht wurden und hier läuft ja im Abspann einfach ein ganz fantastischer Song. Ja. Das freut mich dann ja nochmal ganz besonders, weil nämlich ein Cover von George Harrisons While My Guitar Gently Weeps von Regina Spektor läuft, aber halt auch mit so traditionell japanischen Instrumenten, das total cool klingt. Das ist eh schon ein cooler Song.
Ja.
Und dann ist Regina Spektor natürlich eine super fantastische Sängerin und dann auch noch, dass der so umgemünzt wurde auf diesen Film, dass der funktioniert.
Ja, ich habe da zum allerersten Mal den Song gehört. Und das ist der von George Harrison oder ist das ein Beatles-Song von George Harrison? Weiß das nämlich
Ich bin gar nicht sicher. Ich meine aber, das ist ein George Harrison Solo-Song.
Ist ja eigentlich relativ bekannt und ich habe ihn da zum allerersten Mal gehört und bin auch so ein bisschen zu Regina Spektor gekommen dadurch. Und das ist ja, also wirklich, der ganze Film ist halt gute Musik und dann kommt nochmal dieser fette Abschlusssong. Das ist so richtig beeindruckend dann auch. Das Outro ist gezeichnet und ist wirklich auch gut gezeichnet, aber nachdem man den ganzen Film einfach so einen fantastischen Stop-Motion-Film gesehen hat, wirkt das gar nicht mehr so also ich weiß auch nicht, aber dafür holt der Song halt alles nochmal raus.
Es ist übrigens ein Beatles-Song tatsächlich.
Ja, guck, also ich oute mich als Nicht-Musikkennerin.
Ich hätte es jetzt auch nicht so gedacht, aber George Harrison hat auch schon eigentlich die coolsten Beatles-Lieder geschrieben, das bestätigt sich hier nur wieder mal.
Ich habe keine Ahnung, weil ich habe keine Ahnung von Musik.
Das ist auch Quatsch, aber das ärgert Beatles-Fans immer so schön.
Okay. Ich bin auch zu jung für die Beatles.
Wobei ich ja wirklich tatsächlich finde, dass hier Ringo Starr der coolste Beatles ist, weil der war am witzigsten.
Der hat auf jeden Fall die beste Frise.
Und die beste Nase.
Ja, auf jeden Fall. Ja, alle außer John Lennon, oder?
Wie?
Sind cool. Obwohl Paul McCartney, der ist auch ein bisschen, na geht so.
Ich glaube, die waren in der Zeit einfach alle weird, weil vielleicht war das erste so richtige Pop-Phänomen, aber wir schweifen schon wieder ab.
Ja. was machtest du am liebsten an dem Film?
Ja, so traurig das ist, aber ich glaube wirklich trotzdem die Action-Sequenzen, die sind schon echt einfach gut gemacht.
Ja.
Also gibt hier wirklich im Prinzip die drei ganz großen Sachen, obwohl ja vielleicht vier auch, wenn man das Finale noch mitzählt. Ja. Wir haben ganz am Anfang einmal, wo sie das Schwert finden in so einer Skeletthand und dann kommt ein riesiges Skelett, das zum Leben erwacht. Und der Kampf gegen dieses Skelett ist einfach schon auch sau cool gemacht.
Das hat mich auch voll so an Indiana Jones-mäßige Sachen erinnert, oder?
Ich weiß nicht das genau, sowieso.
Ich glaube, weil das in so einer Höhle war.
Nee, ich finde aber auch der ganze Film, die suchen halt alte Artefakte. So, ich finde, der hat was Indiana Jonesiges.
Ja, ist halt auch so eine Heldenreise, ne? Die gehen halt los und dann müssen die auch und dann. Ja, und dann sind es natürlich und genau drei, halt sowas.
Genau. Und dann das mit dem See, wo da passieren ja zwei Dinge gleichzeitig. Die Rüstung, die ist ja in so einem See, wo so ein Monster mit so riesigen Augen sind, die Kubo hypnotisieren, während das von Kubo aus Laub gemachte Schiff, wo dann der Affe gegen seine Tante kämpft.
Mhm.
Das ist eigentlich fast eine viel zu spannende Szene. Aber die ist richtig cool und die sieht auch mega cool aus.
Die sieht so gut aus, weil dieses Laubschiff, das hat so richtig, weil da Regen drauf ist und dann hat das aber auch wirklich noch diesen, wie heißt es, die Reflections halt.
Ja.
Reflexion, mein Gott, das ist das gleiche Wort. Also es ist wirklich krass gut und wie es sich so langsam auflöst. Ich fand aber auch das Monster cool vom Design. Weil ich mochte den Schlund, der hat mich so ein bisschen erinnert an hier an diese Star Wars.
Ja, an den Star Wars Schlund. Oh, wie heißt es denn? Sarlacc.
Ja. In der Wüste.
Aber die dritte Sequenz in der Burg, wo sie quasi ja eigentlich nur noch gegen die zweite Tante kämpfen, aber die macht so einen coolen Trick mit der Pfeife von ihrem Rauch, die sie so kontrolliert. Und das sieht auch einfach alles viel zu gut aus. Und dann natürlich auch das Design vom Mondkönig. Aber was vielleicht super direkt damit verknüpft ist, ich mag total, glaube ich, alle gruseligen Szenen aus dem Film und er hat einige.
Ja. Yeah.
Das allererste Mal, als Kubo zu lange wach ist, nicht zu lange wach, zu lange draußen ist und er an einem Fluss steht und er sieht dann, wie die ganzen Laternen, die so den Fluss lang schwimmen, die gehen so nacheinander aus, wirklich wie in einem Horrorfilm. Also wenn so, du hast so einen Gang vor dir und alle Laternen gehen nacheinander aus. Die Laternen gehen aus und dann so, Kubo. Und dann, die sprechen halt, das ist dieselbe Synchronsprecherin, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch.
Nee, aber vielleicht, dazwischen muss ich noch beschreiben, dann kommt nämlich eine Tante runtergeflogen und man sieht, sie schwebt so leicht über die Erde und dann löst sich erst aus der einen Tante sozusagen, weil die andere genau dahinter stand, die andere Tante heraus und sieht komplett gleich aus. Und allein das, so zwei komplett gleich aussehende Figuren.
Die auch noch. Man denkt auch erst, die haben einfach so ganz starre Gesichter, aber das sind so weiße Masken. Und es ist halt dieselbe Synchronsprecherin, die das zweimal spricht und oder vielleicht spricht sie es einmal und die doppeln das, weiß ich nicht, wie die das technisch gemacht haben. Aber man hört auf jeden Fall, dass es auch zwei Leute sprechen. Und die hat sowohl im Englischen als auch im Deutschen diesen gruseligen Sinnsang. Oh, wir haben so lange gewartet, dich endlich kennenzulernen. Und boah, die sind richtig schlimm gruselig, aber ich liebe das.
Absolut. Und das Design von denen ist auch super schön, weil die haben so einen Mantel an, der aus so ganz vielen schwarzen Federn besteht oder Blätter.
Das sieht irgendwie aus wie sowas. Federn, finde ich.
Genau. Und dadurch sieht es halt aus, wie als wenn die Schwingen hätten. Und das wird auch nochmal verstärkt, weil die haben so schwarze Pluderhosen, aber die sind unten an diesen, das kennt man aus japanischen Filmen, wenn die so gebunden sind an den Beinen. Aber dadurch sehen einfach ihre Beine, obwohl das ein relativ normales japanisches, also Tracht oder sonst irgendwas ist, ein altes Anziehart, sehen die aus wie Vögelfüße, also so Krallen. Und das ist so gut gemacht, als mir das aufgefallen ist während des Films, dachte ich so, wow. Weil das ist so eine althergebrachte Sache, die man wirklich schon tausendmal gesehen hat, aber so umgemünzt in dieses Kostüm.
Das ist super, super creepy sowieso. Dann auch, wie gesagt, die Szene in dem See, als diese Augen, die Rüstung anzieht und dann hinter ihm dieses Auge auftaucht. Man sieht im Hintergrund nur so was Schwarzes und dann geht dieses Auge auf und leuchtet so richtig hell. Und das hypnotisiert ihn halt. Und wenn der Käfer ihn nicht da rausholen würde, dann hätte das ihn auch gefressen. Man sieht später auch diesen Schlund. Es sieht richtig, richtig schlimm aus.
Und ja, weil er auch so ganz, also in dieser Hypnose einfach nur so die Augen ganz weit und gerötet offen hat und dann so ganz langsam angezogen wird von diesem Mund. Boah.
Und wir sehen ja währenddessen auch, weil Kubo das Schiff aus Laub oben ja erschaffen hat, das Schiff langsam zerfällt, während er sich in dieser Hypnose zerfindet, weil er diesen Zauber nicht mehr aufrechterhalten kann. Und dann ist währenddessen auch noch Sturm, und dann kommt der Käfer halt und schießt halt diesen Monster ein Pfeil ins Auge und es suppt auch richtig daraus. Das klingt jetzt auch ein bisschen schlimmer, als es ist, aber es ist schon auch recht derbe, muss man sagen.
Ja, und der spielt mit so ganz klassischen Horrorsachen, zum Beispiel dann oben auf dem Schiff kämpft halt gerade der Monkey gegen die eine Tante, sieht die dann nicht mehr in einem Moment, weiß nicht, wo die ist, und dann wirklich sieht man so das aus etwas weiterer Entfernung und dann kommt ein Blitz und dann sieht man einfach nur die Silhouette von der Tante hinter dem Segel aufleuchten, wie als wenn man das von hinten anleuchten würde. Das ist ja so ein ganz typischer Horrorfilm Einstellung. Total cool.
Und auch das ganze Auftreten vom Mondkönig, der ist ja, er begegnet ihm ja schon einmal vorher im Traum, da ist er einfach nur ein blinder alter Mann, der auch Shamisen spielt. Und dann aber auch im Dorf, wo er ihm gegenübersteht und wie er sich dann in so ein Drachen, Wurmdrachen, irgendwie sowas verwandelt. Sowas zwischen Drache und Käfer ein bisschen. Einfach ein bisschen unangenehm, weil es ja so eine Vollmondnacht ist und deswegen so alles sehr blau und
ach. Ja, und das bewegt sich auch unangenehm, weil es sich ein bisschen wie so eine Kellerassel bewegt. Mhm. Nur als wenn, oder wie so ein Hundertfüßler, sowas in die Richtung halt. Also so, dass es so Ketten, also wie sagt man denn, so Glieder hat. Ehrlich gesagt finde ich es immer ein bisschen eklig, wenn so Gliederfüßer sich bewegen.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Und so sieht das auch aus. Ja, die sind wirklich, also die Gruselszenen sind wirklich toll.
Aber ich glaube, mein Favorit ist trotzdem echt immer noch dieses Kubo.
Ja. Ja, ich mag auch dieses, wenn die das Schwert holen, dann ziehen die das aus so einer Hand wie bei, keine Ahnung, Artus.
Kalibur, ja.
Genau. Und dann freuen die sich erst und dann sehen die aber, wie die Hand sich, so, also das ist so eine Skeletthand, die schwebt in der Luft, wie die dann auf einmal so, aber in so die Schwärze, in die unendliche Schwärze des Raums reinschwebt und sich dann aber auch ganz viele andere Knochen von unten bewegen, auch in diese Schwärze reinschweben und dann kommt da auf einmal aus der Schwärze so ein riesiges Skelett. Das finde ich auch schon ziemlich cool. Ich glaube, ich mag das Skelett auch einfach so gerne, weil es ganz am Ende von dem Film nochmal so einen kleinen, also da geht das Outro von dem Gezeichneten dann in dieses Skelett rein und wie die das gemacht haben, Making-of-mäßig.
Wo du gerade die Szene mit dem Schwert erwähnst, finde ich auch noch einen großen Pluspunkt von dem Film, dass der Käfer, also Beetle, einfach tatsächlich so lustig dümmlich ist. Also der hat ja auch vergessen und der macht aber die ganze Zeit lustige Sprüche immer. Der ist ein sehr guter Comic Relief, finde ich, weil die driften bei Kinderfilmen ja gerne mal schnell ins zu alberne ab, aber das ist hier nicht der Fall. Beetle ist zwar albern und so ein bisschen dümmlich, aber er ist trotzdem ein kompetenter Krieger und das steht zu keinem Zeitpunkt in Frage.
Ja, ich glaube, es wäre auch einfach gewesen, diese kleine Origami-Figur zum Comic Relief zu machen und dann hätte man sich sehr einfach gemacht und dann wäre es unangenehm geworden.
Das stimmt.
Deswegen ist es gut, wie sie es jetzt gemacht haben. Ich finde auch, dass der auch eher so im Comic-Bereich, also im Comedy-Bereich Dad-Jokes ist und deswegen funktioniert das ganz gut.
Was hat dir denn gut gefallen?
Ich glaube, wie der Film über Sterben nachdenkt. Das klingt jetzt ein bisschen schlimm, aber ich glaube, wenn man den Film gesehen hat.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau, aber richtig. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass wir halt hier in Deutschland oder in Europa, ich weiß es nicht genau, ich wohne ja nur in Deutschland, einen ganz merkwürdigen Abstand zum Tod haben. Also ich glaube, wir haben uns ja letztens auch schon mal darüber unterhalten, dass es einfach manche Kulturen gibt, die da irgendwie schönere Rituale haben. Also zum Beispiel so einen kleinen Altar, wo man dann Bilder stehen hat und dann redet man vielleicht noch mit den Leuten oder sonst irgendwas. Und wenn man halt nicht gläubig ist, so wie ich das bin, dann ist das irgendwie ja auch schwierig. Dann muss man ja auch sowieso erstmal damit leben, dass man davon ausgeht, dass wenn jemand tot ist, der tot ist und so weiter und so fort. Und hier bietet der Film so eine Art Ausweg, weil er dann halt dieses Alte bringt mit dem, naja, aber wenn jemand gestorben ist, dann bleiben ja auch noch alle Erinnerungen an den Tod. Man kann halt auch trotzdem weiter mit denen sprechen und die haben halt auch dort dieses Festival und an dem Ende von dem Festival ist es ja so, dass sie sich dann von den Toten verabschieden und die sozusagen rüberbringen und dann ist es so ein bisschen wie dieser mexikanische Tag der Toten. Du kannst es besser aussprechen als ich.
Dia de los Muertos.
Genau. Und ich finde das eigentlich schöne Tradition. Ob man jetzt daran glaubt, dass er tatsächlich ein Geist rübergetragen wird oder nicht, oder ob man es einfach nur nehmen würde als einen Tag, an dem man sich nochmal aktiv erinnert und die Erinnerung am Leben erhält, sozusagen. Das kommt immer wieder im Film vor, also an allen möglichen Stellen im Prinzip.
Es ist ja auch schon in die Geschichte selbst mit eingebaut.
Genau.
Sein Vater ist ja gestorben, um seine Mutter und ihn zu beschützen. Seine Mutter stirbt, während sie ihn beschützt. Wobei, so richtig sind sie ja beide nicht gestorben, weil ich bei der Zusammenfassung vielleicht weg war und wer jetzt wirklich nicht gespoilert werden will. Aber es ist eigentlich relativ schnell klar im Film. Ja. Die Mutter hat quasi mit ihrer letzten Magie sich selber in diesen Affen transferiert. Und die Schwestern von der Mutter haben den Vater gar nicht getötet, sondern halt in einen Käfer verwandelt. Und ihm
die Erinnerung
genommen. Die Erinnerung genommen. Das heißt, Monkey und Beetle sind tatsächlich seine Eltern. Und er verliert sie, also als er das erfährt, also dass Monkey seine Mutter ist, erfährt er ein bisschen früher. Aber als dann alle erfahren, weil Beetle weiß es ja selber auch gar nicht, dass er tatsächlich der Vater von Kubo ist, stirbt er auch wenige Momente später. Also auch und so richtig fies. Weil die Mutter liegt gerade im Sterben noch von einer Verwundung von einem Kampf vorher. Und sie sagt noch, du musst gut auf Kubo aufpassen, versprich es mir. Und dann rammt die zweite Tante ihm Schwert in den Rücken und wir sehen es vorher, wir sehen die auch nicht kommen. Das ist einfach so richtig, richtig.
Ich habe auch beim ersten Mal gedacht, der stirbt nicht. Ich hatte das auch irgendwie noch so im Kopf, dass der gar nicht stirbt. Aber der ist dann auch einfach tot. Mhm. Aber am Ende kommen die ja dann insofern nochmal wieder, dass er sich dann auch bei diesem Lichtfest von denen verabschiedet und dann kommen die auch, also als Silhouetten, also in seiner Vorstellung halt nochmal wieder. Und er hat ja auch gesagt, so ja, er hat halt die Zeitgenossen, die er nochmal mit denen hatte. Es zieht sich auf jeden Fall durch den ganzen Film und es regt auch immer wieder darüber an, darüber nachzudenken. Und das ist eigentlich eine Thematik, die man mit Kindern vielleicht auch einfach schon früh besprechen kann oder sollte.
Ich mag ja auch eigentlich sehr gerne der Mondkönig, seinen Opa, der Bösewicht, die Geschichte, die der hat. Weil du hast es im Endkampf erwähnt und da ist mir erstmal richtig aufgefallen, weil der Mondkönig selber ist blind und deswegen gilt er als kalt und hart und er hasst Kubo gar nicht, was Kubo annimmt, er möchte einfach, dass Kubo ist wie er, deswegen hat er ihm schon ein Auge genommen, er möchte, dass er noch ein Auge genommen wird und dann zu ihm kommt und die Unendlichkeit hat und sie beide blind und emotionslos über die unendliche Nacht wachen können. Und du hast dann im Endkampf gesagt, ja, toll, und bei dem ganzen Machtscheiß hast du jetzt auch deine drei Töchter verloren einfach.
Ja.
Ja, eigentlich, ja, ganz schön krass und trotzdem noch nicht aufgehört. Aber, naja, wird er geläutert? Er wird so zwangsweise geläutert, aber
man ihm die Erinnerung dann auch genommen
hat. Aber indem man ihm eine bessere Geschichte von sich selbst erzählt, finde ich eigentlich ganz schön trotzdem.
Hab mich auch die ganze Zeit gefragt, ob das sozusagen die nette Version ist von diesem Gedankenexperiment, das alle haben, so, ja, wenn man jemanden, keine Ahnung, hypnotisieren könnte, könnte der dann jemanden umbringen, zum Beispiel. Habe ich jetzt zu weit einen Griff gemacht?
Ja, ich habe gerade, als ich es erzählt habe, dachte ich mir, eigentlich haben die ihn lobotomisiert, aber dann dachte ich mir, das will ich, glaube ich, gar nicht sagen.
Nein, das ist ja insofern Quatsch, als dass er ja noch zu allen Schlüssen fähig wäre. Also er ist ja noch kognitiv in der Lage, alle anderen Entscheidungen zu treffen. Wissen bei einer Lobotomie bist du halt nicht mehr in der Lage. Da bist du ja tatsächlich in irgendeiner Form geistig behindert im letzten Endes
auch. Ich würde auch gar nicht so weit gehen, aber der Gedanke kam mir so auf. Die haben dem schon auch sehr seine Persönlichkeit genommen.
Ja, schon. Aber eher auf eine Gehirnwäscheart vielleicht?
Wenn man es ganz nüchtern anguckt, klingt gar nicht mehr so positiv. Der Film schafft es, das schöner zu framen.
Ja, das stimmt. Naja, der Film sagt ja im Prinzip, er kriegt halt jetzt eine zweite Chance.
Ja.
Ob er die nutzt oder nicht, ist ja vielleicht was anderes. Also, das wissen wir ja auch nicht. Aber vielleicht jetzt, wo er nicht mehr in der Kälte des Mondes aufwächst und dort sein Reich hat, sondern jetzt vielleicht ein ganz normaler Mitmensch in einem Dorf ist, vielleicht funktioniert es halt. Oder in einem Dorf, wo auch alle nett zu ihm sind, vielleicht reicht das ja auch einfach schon.
Ja, im Großen und Ganzen haben wir fast alles Positive, was von mir ausgeht, gesagt. Der Film ist wunderschön. Er hat, wenn du jetzt nichts mehr hast, könnten wir schon.
Doch, ich hätte noch eine Sache, die ich zumindest sehr interessant fand, weil das nämlich auch ein Film ist, der ja auch so ein paar andere Fragen aufwirft. denn wir finden ja irgendwann raus, dass Beetle und Monkey halt die Eltern von ihm sind. Und die zu dem Zeitpunkt weiß Monkey das schon, aber Beetle nicht unbedingt. Und trotzdem führen sie ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach lustige Elternkonflikte.
Das stimmt, ja.
Denn
ja,
sie führen, sie im Prinzip ist das Zwischenspiel zwischen, wie viel traue ich meinem Kind zu und wie viel muss ich aber jetzt noch übernehmen, weil sonst könnte sich mein Kind verletzen oder ähnliches. Also diese Loslassen-Debatte, die man ab einem bestimmten Moment hat, die man wahrscheinlich einfach schon super früh hat, die wird da von denen so ein bisschen übernommen. Und das fand ich ein ganz cooles Detail, dass das da auch noch passiert, nebenher sozusagen. Also passt ja total gut in die Story, so ist es nicht. Aber dadurch wird es natürlich auch für interessanter für Eltern, diesen Film zu gucken. Also ich meine, beide haben ja recht in so einer Diskussion, ne? Man muss seinem Kind was zutrauen, dass es das alleine schafft. Und dann muss man das machen lassen. Auf der anderen Seite, zu viel kann man dem auch nicht zutrauen, weil das kann sich halt einfach aus Versehen umbringen dabei. Das sind einfach beides halt valide Punkte und dann steht man da halt. Und ja, und die Diskussion wurde dann zwischendurch geführt und auch auf eine ganz lustige Art und Weise. Und das fand ich auch ganz schön. Das wäre jetzt so mein letzter Punkt gewesen.
Ich finde, was ich auch noch positiv erwähnen wollte, was ich ganz vergessen habe, was mir gerade beim Blick auf die Notizen auffiel, ist, dass der Film ist nur 102 Minuten lang, also so eine Stunde 40. So gefühlt denkt man, der ist viel länger und epischer. Aber die schaffen das einfach, das wahnsinnig dicht zu erzählen, dass es sich, weil ich wollte gerade, es fühlt sich länger an, das würde so negativ klingen, aber ich meine das gar nicht negativ. Also es fühlt sich an, als würde man wirklich einen Fantasy-Epos gucken, aber ganz angenehm auf 100 Minuten runtergedampft.
Absolut.
Und ohne, dass es dabei irgendwas an Charme, Action oder Witz verlieren würde.
Wo du gerade gesagt hast, du hast in deine Notizen geschaut, habe ich noch einen Nachtrag zu eben, was ich gesagt habe, mit, dass es da auch ums Sterben geht, fand ich nämlich noch. Einmal sagt nämlich jemand, das Ende einer Geschichte ist der Beginn einer anderen. Das fand ich einen ganz schönen Kommentar dazu. Und im Prinzip stellen sie es am Ende so dar, wie keine Zauberkraft ist mächtiger als die Erinnerung. Und das waren so die Sachen, die da auch mitgegeben wurden in dem Film. Das fand ich ganz schön.
Das stimmt.
Ja, ich habe am Anfang gesagt, dass ich mir ziemlich viel Pink angestrichen habe. Was ja so viel bedeutet, wie dass ich im kritischeren Teil etwas zu sagen habe. Das ist ja nicht immer direkt. Also wenn, dann ist es ja meistens konstruktive Kritik. Und eine der Sachen haben wir schon längst erzählt, ist halt einfach gruselig. Das ist ein gruseliger Film.
Der ist gruselig, er ist wirklich.
Kann man nicht anders sagen. Kann man natürlich auch positiv sehen, aber ist einfach ein gruseliger Film.
Du hast mir ja gefragt, was mir gut gefallen hat.
Ja,
und
du hast es genannt, ja.
Das ist aber was ich auch auf jeden Fall erwähnt hätte. Ja. Die Stellen sind wirklich, wirklich gruselig.
Ja. Und wie gesagt, wenn man dann am Anfang das noch mit sowas Realem verbindet, wie wenn ihr wegseht oder rumzappelt, dann wird unser Held ganz gewiss umkommen. Zack, mega gruselige Szene. Oh, da ist aber schon relativ viel abverlangt worden dann auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir haben FSK 6, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, was wir denn empfehlen werden. Hast du eine Kritik? Ich hätte sonst noch auch welche, aber hast du eine?
Ich hätte das halt auch auf jeden Fall genannt, dass man da auch wirklich, aber das hätte ich bei der Altersempfehlung gemacht, dass man wirklich da höllisch aufpassen muss, tatsächlich. Ansonsten, ich glaube, das wäre so das meiste.
Ich hätte auf jeden Fall noch gesagt, dass die Mutter am Anfang, Kubo sagt es auch, die entgleitet die Realität so ein bisschen, was ja daran, also wir erfahren ja auch, woran das auch liegt, an ihrem Trauma und sowas. Und vielleicht ist sie sogar auch verzaubert. Aber was es im Prinzip so ein bisschen ist, dass die ist, als wenn sie eine Depression hätte. Und dass man auch am Anfang in dem Zusammenleben einfach merkt, wie schwierig das ist für Kinder mit vielleicht einem Elternteil, dem es gerade einfach nicht so gut geht. Vor allem ganze Stunden am Tag nicht so gut geht. Und das ist vielleicht auch einfach, wenn das ein empfindliches Thema bei euch sein sollte, dann vielleicht auch einfach mal drauf achten, vorher vielleicht den Film einmal gucken, ob es geht oder nicht. Dann habe ich eine tatsächliche, also das sind ja eher so Warnungen, guckt, wie es passt, aber ich habe eine tatsächliche Kritik an dem Film. Denn es haben kaum JapanerInnen in der Produktion und auch nicht in der Synchronisation mitgearbeitet.
Nicht am Drehbuch, nicht in der Regie.
Nicht mal die Musik, die hauptsächlich Shamisen war, wurde von jemandem aus Japan gemacht, sondern von jemandem aus Italien. Hat er gut gemacht, aber hey. Und das ist natürlich so, okay, Studio Leica ist halt aus Amerika, hattest du gesagt?
Ich bin fast sicher, aber nicht ganz.
Die haben sich jetzt halt nur mal einen japanischen Stoff genommen, der in Japan spielt und ehrlicherweise auch mit viel japanischer Ästhetik und Mythologie. Und da finde ich das schwierig.
Finde ich auch. Also, vor allem, weil witzigerweise ja so ein paar Synchronrollen, zumindest im japanischen Original, sind ja sogar mit bekannten JapanerInnen besetzt, aber die Hauptrollen halt alle nicht. Ja. Und das fühlt ja auch schon wieder so, ja, okay, euch war schon klar, dass das cool ist, George Takei jetzt hier zu besetzen. Ja. Der, ich weiß gar nicht, ob der selber aus Japan kommt oder nur...
Wenn er mit Vornamen George heißt, ob der nicht...
Ob der nicht in den USA selber schon geboren ist. Aber hey, zählt auf jeden Fall. Und ich glaube, die Oma, die Kubo, so mit der er sich so unterhält, das ist auch eine relativ bekannte US-japanische... Schauspielerin. Ich habe gerade den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Aber es ist halt, weiß ich nicht, die Monkey und Beetle werden von Charlize Theron und Matthew McConaughey gesprochen. Die
Von Phil, von Dingsbums hier, ohne Nase, Voldemort.
Ralph Fiennes ist der Opa.
Ja. Achso, der ist der Opa. Hä? Ich dachte, George Takei wäre der Opa.
Nein. George Takei ist der Opa, der auf dem Friedhof da seiner Enkelin.
Ach, der ist noch nicht mal der Moonking. Wow, okay, Entschuldigung.
Spielt für uns ja eh keine Rolle. Wir haben ja jetzt die deutsche Synchro auch geguckt.
Ja.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ist ein bisschen wenig.
George Takei ist aus Los Angeles. Die Oma, die du meintest, heißt Carrie Hiroyuki Tagawa. Nein, das ist nicht die Oma. Aber es ist zumindest ein japanischer Synchronsprecher. Noch einer. Sonst ist das ein bisschen, insgesamt ein bisschen traurig, muss ich sagen.
Ja, ich finde es jetzt aber keinen Abbruch.
Nö, aber das ist ja auf jeden Fall eine Kritik, die sich Leica vorwerfen lassen kann. Genau, richtig. Vor allem in der Musik fand ich das irgendwie komisch. Also klar, in der Synchro auch. Synchro und Musik, das waren die beiden Punkte, wo ich dachte, weil die Musik ist halt so, das ist halt eine Shamisen fast die komplette Zeit durch.
Ja, es sind auch sonst viele traditionelle japanische Instrumente, deswegen. Auch diese, wie heißen die, Taiko-Trommeln? Ich bin nicht ganz sicher. Da einfach hört meine Expertise auch wirklich komplett auf.
Dann nehme ich einen Europäer dafür. Naja, okay. Dann lass uns doch was über das Alter sagen. Wir haben schon gesagt, FSK 6 ist nicht unsere Meinung.
Boah, finde ich wirklich gar nicht. Ich habe mir noch gedacht, der Film ist zum Glück, der Film ist zum Glück jetzt nicht so ein bebender Hit geworden, dass massenweise Sechsjährige in diesen Kinosälen saßen. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, einige von den Szenen, die würden in 20 Jahren in so Listen auftauchen, Most Disturbing Movies of My Childhood.
Kubo!
Ja, ich glaube, für Kinder und vielleicht sogar noch viel mehr die Augen.
Ja. Und dieser Schlund, ja.
Ist schon wirklich echt schlimm auch. Aber auch sonst, der ist super schnell, der hat super schnelle Schnitte, der hat Action-Szenen. Als Beetle dem Augenmonster in die Augen schießt, wie das suppt aus diesen Augäpfeln, so nicht blutrot, aber so schwarz raus. Es ist schon klar, dass das blutet. Die eine Tante verpasst Monkey so eine richtige Fleischwunde mit ihren Haken. Die hat, ich weiß gar nicht, wie diese Waffe heißt, aber so Haken an so Ketten.
Ja, und die andere.
Das sieht auch aus, als ob das richtig wehtut.
Und die andere stößt ja das Samurai-Schwert und dann wird sie wirklich von unten noch gefilmt und das ist die Mondlach glitzert auf ihrem Kostüm währenddessen. Also das ist ja auch ganz schön martialisch in dem Moment.
Und ich verstehe ja, ein häufiger Punkt hier bei uns, wir haben diese Abstufung zwischen 6 und 12 nicht und das führt dann immer zu so komischen Sachen, weil ich glaube, eine 10 wäre was richtig angebracht wäre. Aber es wundert mich fast ein bisschen, dass da die FSK nicht so auf die andere Seite gekippt ist, diesmal zu sagen.
Ja,
so,
ne? Hätte man gedacht.
Dass sie sagen, ab 12, dann würden wir sagen, naja, ab 10 geht sicherlich auch. Ich möchte echt sagen, ey, wenn ich das einem Sechsjährigen zeigen würde, dann habe ich wütende Eltern am Telefon.
Ich glaube halt immer noch, dass bei Zeichentrick und Stop-Motion und sowas und Animationsfilm anders gewertet wird als bei Realfilm. Wäre das ein Realfilm, wäre das safe ab 12.
Ja gut, sowieso. Ich finde, es ist auch was anderes. Man muss das natürlich, die es wirkt natürlich in eine realere Gefahr, wenn da richtige Schauspieler sind. Und dann würde auch so eine Fleischwunde von so einem Haken nochmal ganz anders aussehen.
Du kannst die Fleischwunde ja trotzdem nicht sehr blutig
machen. Ja, aber das, ich finde, das muss man tatsächlich auch mit einbeziehen. Finde ich jetzt gar nicht komplett abwegig. Aber ja, ab 6 ist zu doll.
Ich finde aber 10 eine gute Kommentar. Vielleicht mit manchen auch schon ab 9, vielleicht mit manchen ab 8, aber ansonsten ist es. Ja, aber ich glaube,
muss 10. man nicht. Nee, 10, so alt ist Kubo 10, auch in etwa. Gut, vielleicht ist der 11, weiß ich nicht.
Ja,
würde ich auch
sagen, ja.
Und dann funktioniert der auch und dann. Ja, ist der, dann ist der gruselig, aber dann ist der so, glaube ich, angenehm gruseliger.
Genau, ja. Denn 10 ist ein gutes Alter. Fallen dir denn Filme ein, die du auch empfehlen würdest, wenn man den Film geguckt hat?
Ja, und zwar direkt von Studio Leica selber finde ich am ähnlichsten Mr. Link, der noch ein bisschen lustiger, den man auch schon mit...
Weil der auch so eine Heldenreise hat.
Genau, weil das auch so ein Abenteuerfilm ist. Genau. Ja, wirklich so eine Oldschool-Entdecker-Geschichte. Deswegen hat die nur andere Indiana Jones Anleihen, aber ja auch, die hat fast mehr so ein bisschen was wie Phineas Fogg, Jules Verne-mäßiges.
Der ist auch ein bisschen langweiliger dadurch, ehrlich gesagt.
Kubo
aber
ist
ich finde es nicht schlimm.
Kubo ist der bessere Film, aber ich glaube, wenn Kinder Kubo mögen, dann kann man den problemlos auch Mr. Link zeigen.
Wenn es gruselig wird, dann kann man natürlich auch zu Coraline dann greifen, auch von Studio Leica.
Ich finde ansonsten noch der tatsächlich. Ich mag den immer noch sehr gerne, den Tim und Struppi Animationsfilm von Steven Spielberg, der ja auch sehr abenteuerlastig ist. Kann man sich bestimmt mit den beiden auch so einen angenehmen Abenteuerfilm-Nachmittag machen. Ansonsten finde ich so von den Charakteren her und was sie durchmachen auch ähnlich Merida. Und ich von dieser ganzen Thematik, wie es ist, die Eltern zu verlieren, so auch der neue Elliot der Drache. Und außerdem möchte ich an der Stelle nochmal darauf aufmerken, Travis Knight, wir hatten ihn ja schon mal, der Regisseur von dem Film, der mir auch Studio Leica quasi der da der Chef ist und der Sohn irgendwie vom Nike-Besitzer. Der hat inzwischen aber noch einen zweiten Film gemacht, nämlich den einzigen guten Transformers-Film, weil ich nicht alle Transformers-Filme gesehen habe, hat tatsächlich Bumblebee gemacht, der auch so ein bisschen sowieso für ein bisschen jüngere Kinder auch gemacht ist. Und Bumblebee ist auch echt ziemlich gut. Also Bumblebee möchte ich wirklich empfehlen, vielleicht auch für ein ähnliches Alter sogar, für Leute, die Kubo mögen, dann das ist tatsächlich ein guter Transformers-Film, wer hätte das gedacht? Wollte ich jetzt einmal, ich glaube nicht, dass wir eine Folge über Bumblebee machen müssen, so super ist er auch nicht, aber er ist erstaunlich gut für einen Transformers-Film und das muss man dann doch auch mal lobend erwähnen.
Ja, ich kann gar nichts dazu sagen. Also wenn ich eine Idee gehabt hätte, grob, dann hast du sie auf jeden Fall jetzt schon genannt.
Entschuldigung.
Ja, also es, keine Ahnung, Abenteuerfilme, so viele gute sind dann da auch nicht da draußen. Also ich kann jetzt halt nicht die 3 Fragezeichen und 5 Freunde-Verfilmungen empfehlen, weil die sind halt nicht gut. Was soll ich dazu sagen?
Wovon wir natürlich auch noch eine Folge aufgenommen haben, fällt mir gerade ein, das Geheimnis des verborgenen Tempels, die Young Sherlock Holmes.
Ja.
Geht aber auch in die Richtung, aber dann ist schon, das ist schon ein bisschen weit weiter weg.
Ja.
Aber auch ein guter Abenteuerfilm immer noch. Jetzt kommt auch wieder mal wie letztes Mal, und ich habe es vorher nicht geguckt, weil ich nicht davon ausgegangen bin, der große Wermutstropfen, nämlich
der Film jetzt müssen wir uns eigentlich entschuldigen.
Gar nicht mehr so leicht zu bekommen. Als wir uns die Blu-ray geholt haben, war die ziemlich günstig. Da haben wir die neu für, glaube ich, 7 oder 8 Euro gekauft.
Ja.
Anscheinend ist die out of print und deswegen kostet die DVD jetzt schon über 20 und die Blu-ray, da verlangen die wirklich gebraucht gerade Mondpreise bei eBay für. Und ich sage direkt, zahlt die nicht. Der Film ist gut, aber der ist nicht 50 Euro gut.
Nee.
Das, lasst euch auch nicht von solchen Leuten abrippen. Das ist völliger Unfug.
Wartet einfach, bis sie nochmal gepresst wird.
Der kommt wieder, bin ich auch ganz fest von überzeugt.
Weil das ist eigentlich auch ein Blu-ray-Film. Ne? Also ich meine Blu-ray-DVD, also so oft sehe ich den Unterschied nicht. Aber ist halt einer der wenigen Filme, der optisch was hermacht.
Ich bin ganz sicher, den wird es nochmal irgendwann billiger geben. Der ist leider auch im Moment bei keinem Streamingdienst im Abo mit drin und er ist überhaupt nur bei 2 auch mietbar, nämlich bei Apple Video und beim Microsoft Store.
Ja, das haben ja alle wahrscheinlich, Apple
Video. Ja gut, aber
bei Microsoft Store, vielleicht.
Microsoft Store ist aber auch relativ schwellenfrei, da kann man sich, glaube ich, relativ flott anmelden.
Ach so.
Den dann dafür 3 Euro mal mieten, das möchte ich dann eher empfehlen. Also ich bin sonst immer ein Freund von physischen Medien, aber in dem Fall zahlt nicht über 20 Euro für den Film. Das ist Quatsch. Der wird irgendwann bestimmt nochmal eine neue Edition rauskommen, glaube ich. Ganz sicher.
Gerald.
Ich guck's echt. Eigentlich machen wollten wir ja Filme nicht so schwierig zu kriegen. Ich glaube, weil ich mir den gewünscht sind. Habe. Ja, und weil ich auch... Ja. Wir haben den ja ganz normal neu geholt. Ja,
und das ist so auch wenig. Noch nicht, also, keine Ahnung, der vor ist zwei jetzt Jahren ja auch nicht, oder so.
Der ist ja auch erst 6 Jahre alt. Ja. Also, ich glaube, der kommt nochmal.
Ja, ja, bestimmt. Wahrscheinlich bringen die Leica bringt bestimmt nochmal eine Box raus.
Ja, glaube ich. Wie gesagt, glaube ich nicht, weil es gibt eine in den USA und sowas ist in Deutschland immer. Ich weiß auch nicht, ob die sich überhaupt gut verkaufen.
Ja, Leica ist nicht so, ne? Ist gut, dass der viel Geld hat. Der Chef von Leica, von Haus aus, dann muss von Leica nicht so viel reinkommen. Geht mal ins Kino, Leute, wenn ein Leica-Film kommt.
Ja, als ich
die waren
den,
bisher alle gut.
Ich habe den ja im Kino gesehen, Kubo auch, aber ja. Auch wirklich an einem Donnerstagmittag um 14.30 Uhr. Ja. Aber gut, wenn die Filme nur dann zeigen, das war auch die einzige Vorstellung an dem Tag, als
wobei, den Link-Film, der kam ein bisschen öfter. Da haben wir es doch auch ins Kino geschafft.
Die einzige Vorstellung an dem Tag.
Ach so, okay, ja.
Weil ich hatte so lange auf den gewartet und ich hatte auch in dem Jahr eine Jahreskarte fürs Kino und habe den dann gleich bei der Premiere geguckt quasi. Und ich war außer, da saß noch eine Mutter mit ihrer, keine Ahnung, wie alten Tochter, 8 oder so. Hat mich super traurig gemacht, weil ich den Film, ich saß da wirklich, hatte richtig so Tränen in den Augen, weil ich den Film so schön fand. Also einfach auch ist ästhetisch so schön.
Ist ja.
Und dann dieses Lied zum Schluss kam und dann dachte ich mir, und niemand hat es gesehen.
Ja. Mensch. Haben die eigentlich, hat Leica schon was gesagt, ob da ein Film bei kommt?
Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal schon geguckt und da was gesagt. Ne? Und ich hatte neulich nochmal geguckt, es gibt jetzt keine neuen Infos gerade.
Schade.
Ja, ansonsten. Ach ja, eine ganz winzige Kleinigkeit wollte ich noch. Und zwar wollte ich einmal ein Crowdfunding-Projekt empfehlen. Vielleicht, weil mich das persönlich selbst interessiert und das vielleicht sogar...
Davon das machen, dürfen wir Werbung machen? Wir gehören zu keinem, ne?
Ich kenne den Autoren nicht.
Naja, aber wir sagen jetzt einfach, dass es Werbung ist und damit sind wir abgesichert, oder? Ist
das wir nicht dürfen doch so? Dinge empfehlen. Wir haben ja auch gerade empfohlen, ja, sich bei Microsoft diesen Film zu leihen.
Mein Gehirn hat sich aufgehangen.
In einer gewissen Weise ist das ja alles hier immer Werbung. Wir werben ja dafür.
Da ist es ja eher eine Analyse und dann ist das ein Zitier-Dingsy und so. Ach, ist auch egal.
Aber das ist ein super Independent-Projekt.
Sache. Wir kriegen hier für nichts Geld für die 10 Leute, die uns
Patrick
hören.
Lohmeier, ein Filmkritiker und auch Podcaster bei Bahnhofskino, der hat schon mal ein Buch über Columbo geschrieben und der würde gerne ein zweites Buch schreiben, das sich Trauma-TV nennt und in dem er sich mit traumatischen Filmerlebnissen in seiner Kindheit, aber halt auch mit anderen womöglich, auseinandersetzt und das in einem Buch aufarbeiten will. Und das klingt total spannend. Ich finde es auch thematisch eigentlich ganz passend, gerade zu heute, wo wir so erwähnt haben, dass dieser Film da durchaus auch stellenweise Potenzial zu hätte.
Heißt das nicht auch im Untertitel irgendwas mit gruselndem Kinderfilm oder so?
Gruseln vor der Glotze sogar.
Ja.
Also, womit ja auch so ein bisschen sicherlich angespielt wird darauf, dass es sich viel um 80er-Jahre-Filme drehen wird, könnte ich mir vorstellen. Genau, und das ist im Moment eine Crowdfunding-Kampagne, die geht noch bis zum 4. März. Und da muss noch ein bisschen was rein. Ich werde die noch unterstützen. Ich habe es noch nicht gemacht. Hatte ich einfach keinen Bock, meine ganzen Daten einzugeben, aber ich mache das noch. Und wenn das zusammenkommt, dann wird dieses Buch erscheinen und man kann das dann haben. Das kann man sich angucken unter startnext.com/traumatv, wer da Bock drauf hat. Mich würde es freuen, weil ich will dieses Buch auch einfach lesen.
Ja, das ist einfach nur.
Und wenn das nicht gefundet wird, dann kann ich dieses Buch nicht lesen.
Ach so.
Tut's für mich.
Gut.
Ansonsten bleibt uns noch euch einen schönen Abend zu wünschen. Und dann bis nächstes Mal.
Entschuldigung, ich habe schon wieder outgezoned. Es ist einfach zu spät. Wir können nicht mehr so spät Podcasts aufnehmen. Ich bin schon am Schlafen.
Du musst noch Tschüss sagen.
Tschüss.
Tschüss. Gerald nochmal hier aus dem Schnitt. Da merkt man, wenn Kerstin mich nicht dran erinnert, es zu sagen, vergesse ich es auch sofort. Wenn ihr uns irgendwie im Internet erreichen wollt, könnt ihr uns entweder gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de oder ihr findet uns unter @kifipodcast sowohl bei Twitter als auch bei Instagram. Und jetzt aber wirklich Tschüss.